Also ganz nebenbei, diese Aufnahme ist mit einem der 6 besten Streichquartette der Welt entstanden, laut des Musikmagazins Phonoforum, ich meine das Mandelring-Quartett. Das war das Finale aus Antonín Dvořáks Streichquartett Nummer 12, sein amerikanisches. Ja, das ist bekannt, Dvořáks Streichquintett Es-Dur ist auch ein amerikanisches, aber nicht so bekannt, Bernhard Schmidt, oder?
Das direkt folgende Werk, was Dvořák Opus 96 Quartett, Opus 97 Quintett geschrieben hat, ist genauso wunderbar, aber Sie sagen es, deutlich weniger bekannt, liegt sicherlich auch an der Besetzung, dass natürlich Streichquintett viel weniger gespielt wird. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, dass der erste Satz nicht ganz so einen prägnanten Anfang hat. Der ist ja fast schlagermäßig bei dem amerikanischen, aber auch ein ganz, ganz wunderbares Werk. Wir freuen uns sehr darauf, das morgen in der Philharmonie zu spielen.
Genau, das steht nämlich morgen auf dem Programm, wenn das Mandelring-Quartett sein letztes Konzert, einer Konzertreihe im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin gibt, eine Reihe, die es seit 16 Jahren gibt. Bernhard Schmidt ist Cellist beim Mandelring-Quartett und jetzt zu Gast im Radio 3-Studio. Ja, das hat uns jetzt schon so ein bisschen auf den Plan gerufen und ich hoffe, dass Berlin sie nicht ganz verlieren wird.
Nein, wir wollen tatsächlich nicht aufhören, sondern was Neues beginnen. Die Reihe im Kammermusiksaal endet tatsächlich mit dem Konzert morgen, aber wir möchten
Präsent bleiben
in Form eines kleinen Festivals, was dann jährlich vor sein soll.
Wunderbar. Genau, ja, im Mandelring-Quartett von Anfang an dabei sind Bernhard, Nanette und Sebastian Schmidt. Sie sind Geschwister mit Cello und den beiden Geigen. Nur der Bratschenplatz hat immer mal gewechselt, seit 1983 wohlbemerkt. Sie müssen sich wirklich gut verstehen, so als Geschwister.
Es klappt sehr, sehr gut bei uns. Und ich glaube, klar, man hat natürlich auch seine Themen irgendwo mal zwischendurch gehabt, aber wir haben immer sehr eng zusammengehalten, haben ganz großen Spaß einfach auch an dem gehabt, was wir gemeinsam machen konnten, hatten wunderbare Inspiration durch Lehrer, durch das Bartholdy-Quartett zunächst mal in den 80er Jahren, wo wir gesehen haben, was Streichquartettspielen bedeuten kann, wo wir praktisch Blut geleckt haben und alle drei gesagt haben, das ist das, was wir machen wollen.
Wahnsinn. Zum morgigen Quintettabend Viola Mon Amour ist nicht nur der gegenwärtige Bratsche Andreas Willwohl dabei, sondern auch ein ehemaliger Roland Glassy. Darüber wird zu reden sein, aber eben auch über diese einzigartige Quartettgeschichte. Über 40 Jahre jetzt schon. Der Name Mandelring-Quartett, der bezieht sich ja auf den damaligen Probenort. Ich vermute mal, das haben Sie schon öfter erklären müssen.
Ja,
tun Sie es bitte nochmal.
Auch noch der heutige Probenort. Wir haben das Glück, dass wir in einem ehemaligen Weingut aufgewachsen sind, wir drei Geschwister, was wunderbare räumliche Möglichkeiten bietet in Neustadt an der Weinstraße. Und das ist ja eine fast schon subtropische Gegend. Da gibt es jede Menge Mandelbäume und die Straße heißt tatsächlich Mandelring. Das ist also bis heute der Sitz des Quartetts.
Ja, Neustadt gibt es übrigens auch eine Konzertreihe mit Ihnen und die hört, glaube ich, auch nicht auf.
Ja.
Es ist auch wirklich zu schön. Ich habe mir erzählen lassen, dass Sie auch gern mal Wein zu Auftritten mitbringen von dort.
Das kommt durchaus vor, ja.
Genau. Ja, das bereits 40. Jahr ist überschritten, sogar über 40 Jahre. Sie sind längst in der Spitzenliga angekommen. Denkt man so in der Rückschau eigentlich eher an die schönen Sachen oder dann doch die Pannen und großen Aufregungen? Die hat es ja auch gegeben. Beispielsweise nur, was ich mitgekriegt habe, als Ihr Bruder Sebastian sein Visum für die Nordamerika-Tour 23 nicht rechtzeitig gekriegt hat. Wie ist das so in Erinnerung?
Na, es gibt natürlich immer Erlebnisse, die dann auch irgendwo das Ganze mitprägen. Aber ich muss sagen, wir haben also an wirklich negativen Erlebnissen, wo was gar nicht geklappt hat oder unlösbar war, gibt es tatsächlich nichts. Wir hatten bei der erwähnten Geschichte, wo mein Bruder tatsächlich das erste Konzert nicht spielen konnten, das unfassbare Glück, einen sehr guten Quartettgeiger in Vancouver zu treffen und zu hören, dass er das machen kann, der auch nun gerade von George Ligeti das erste Quartett wenige Wochen später mit seinem Quartett spielt. Das wäre sonst unmöglich gewesen. Also irgendwo, glaube ich, man muss auch ein bisschen Glück immer haben und das haben wir gehabt.
Genau. Schon am Anfang Ihrer Karriere standen diverse Preise bei renommierten Wettbewerben. Da sind dann so ganz schön viele noch dazugekommen, Schritt für Schritt. Und in diesem Jahr werden Sie mit dem Brahms-Preis ausgezeichnet. Da geht es ja um den herausragenden Einsatz für diese Kunstgattung in diesem Fall. Also den haben ja schon Leonard Bernstein, Yehudi Menuhin bekommen.
Ja, die Preisträgerliste liest sich
Dietrich Fischer-Dieskau, Sabine Meyer auch übrigens. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?
Das ist natürlich wunderbar, wenn das, was man über viele Jahre intensiv tut, dann wahrgenommen und geschätzt wird. Und ich kann auch wirklich sagen, dass Brahms ein Komponist ist, der uns ganz besonders am Herzen liegt. Wir haben ja eine CD-Reihe mit Brahms und Zeitgenossen erstmal aufgenommen. Dann die Quintette und Sextette, die bei Brahms auch so ein bisschen im Schatten anderer Werke stehen. Ganz wunderbar. Und ja, dafür dann so eine wunderbare Rückmeldung zu bekommen und sich eben doch sehr geehrt fühlen zu können, sich in so eine Reihe einzufügen von Preisträgern. Das ist wunderbar.
Ganz nebenbei kriegt man jetzt auch mit, dass sie natürlich nicht nur unter sich bleiben, sondern auch mal Musiker dazu holen. Also Quintette,
Sechste. Großen Vergnügen,
ja. Genau. Dieser Preis wird dann im September überreicht. Da wird dann auch Brahms gespielt werden. Ich glaube auch Quintett ist dabei.
Genau,
Quintett,
ja,
genau. Es gibt bei Ihnen ja diese sehr umfangreiche Repertoire-Liste, die ist alphabetisch geordnet. B, Brahms, haben wir jetzt schon mal was dabei gehabt. Da stehen weit über 100 Werke drauf. Ich glaube, es fehlen nur die Buchstaben I, Q, X und Y. Allein bei Mozart gibt es 31 Einträge. So viele Quartette hat er doch gar nicht geschrieben.
Dabei muss ich die Liste mal wieder aktualisieren.
Okay, die ist auch.
Ja, es sind nicht nur Quartette, es sind natürlich auch, was im Rahmen der Kammermusik sonst auch alles noch existiert. Angefangen von Flötenquartetten über Klavierquartett und. Da ist ja gerade auch durch die lange Tätigkeit auch als Veranstalter eines eigenen Festivals auf dem Hambacher Schloss, genau, haben wir natürlich über die Jahre immer die Gelegenheit genutzt, Partner, Partnerinnen einzuladen und auch unbekannte Werke zu spielen, die man nicht so häufig hört in Konzertprogrammen.
Aber X und Y noch nicht.
Fällt mir jetzt auch gerade. Wir machen es mal speziell auf die Suche.
Welche Komponisten sind Ihnen denn die nächsten? Also Brahms war ja eben schon genannt, aber...
Also Mendelssohn gehört auch ganz stark dazu. Zumal er eigentlich noch lange Zeit nach dem Dritten Reich damit zu tun hatte, also seine Werke, dass sie gering geschätzt wurden. Man las da ganz merkwürdige Urteile, die immer noch geprägt wurden von Fachliteratur aus der Zeit des Dritten Reichs, wo seine Musik doch deutlich geringer geschätzt wurde als die anderer Komponisten. Und er ist so genial, schon sein erstes Quartett mit 16 Jahren geschrieben. Unfassbar, auf Beethoven-Niveau eigentlich und wunderbare Musik, die einen intensiv mitnimmt. Morgen ist mal keiner dabei, aber da gibt es ja auch tolle Streichquintette. Und wir
dann spielen wir nachher noch
vor.
Was. Das können wir auch machen, genau. Ihr Verdienst ist es ja auch, diese Komponisten, ihre Quartette oder auch darüber hinaus zyklisch aufzuführen, immer wieder. Und wenn sie dann gerade so massiv sich so an einen Komponisten ranmachen, waren sie dann vielleicht am Ende, ich meine, bei Mendelssohn klang es jetzt eben schon durch, dass man so Überraschungen auch erlebt, dass man selbst überrascht ist von der Qualität auch. Vielleicht auch
also
bei anderen.
Das ist wunderbar, wenn man so dicht die Werke eines Komponisten hören kann. Und ganz besonders eindrucksvoll waren Schostakowitsch-Zyklen, die wir gespielt haben, weil das bei Schostakowitsch so wirklich eine Reise auch durch sein Leben ist. Er hat ja auch dem Bereich Quartett ganz viel anvertraut, was er sich nicht getraut hat, im Bereich der Sinfonie zu schreiben, weil da sofort dann ein großer Pravda-Leitartikel kam und ihn verdammt hat. Und das zu wissen, dass er da private Dinge mit hineingeschrieben hat, dass er seine Schmerzen, denn die Trauer über den Tod seiner Frau und ähnliches mehr, was da alles drin vorkommt. Das ist eine unfassbar spannende Reise und immer wieder überraschend, was er noch alles macht. Es gibt nie so, dass man sagt, das ist jetzt einfach typisch Schostakowitsch, sondern immer wieder neue spannende Dinge.
Sehr besonders. So ganz praktisch bei so viel Repertoire. Haben Sie eigentlich so was wie ein gemeinsames Notenarchiv oder ist jede dafür selbstverantwortlich?
Wir haben mehrere große Notenschränke bei uns in Neustadt, ja.
Oh Gott.
Aber wir sind noch nicht digital.
Okay, aber wie ist denn das? Ich meine, ich kann mir vorstellen, so was Sie ganz, ganz früher mal gespielt haben, jetzt wieder raus und nehmen Sie dann die alten Noten und
ja,
da steht dann vielleicht
natürlich
noch so eine Anmerkung von damals, wie damals der Fingerschrift war. Spürt man da auch eine Entwicklung dann, dass man es jetzt
absolut,
vielleicht anders
natürlich, spielt? Okay. Ja. Das ist, man arbeitet ein Werk zum ersten Mal, findet sich damit gut zurecht, sagt, so ist es überzeugend. Man nimmt es ein paar Jahre später wieder aus dem Schrank und betrachtet es neu, weil man sich einfach auch verändert hat, weil man andere Werke auch noch erarbeitet hat. Das ist, finde ich, gerade bei wirklich interessanten, guten Werken so, dass man sie auch jahrelang immer wieder gern spielt. Ich kann sagen, zum Beispiel Dvořáks Amerikanisches habe ich wahrscheinlich 250 Mal gespielt.
Ach, Wahnsinn.
Keine Aufführung, wo ich irgendwie nur gedacht habe, naja, immer wieder. Es ist immer wunderbare Musik, insbesondere auch durch die lebendige Kommunikation auf der Bühne, wo eben auch vieles nicht vorher ausgemacht ist, sondern wir reagieren spontan aufeinander auf der Basis dessen, was wir gemeinsam erarbeitet haben.
Aber das ist es eben auch, was sie dann so besonders macht, weil
das hält die Sache sehr frisch und macht diesen Spaß.
Bernhard Schmidt, Cellist beim Mandolin-Quartett, ist im Radio 3 Studio und darüber müssen wir jetzt unbedingt sprechen. Nach 16 Jahren gibt das Mandolin-Quartett nun seine Konzertreihe im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin auf. Morgen ist nochmal ein Konzert. Der Saal ist immer teurer geworden, einfach zu teuer inzwischen vermutlich. Wie schwer ist Ihnen diese Entscheidung gefallen?
Sehr schwer, weil uns unser Berlin-Zyklus sehr am Herzen lag. Es ist ein wunderbarer Saal, Sie sagen es, er ist jetzt immer teurer geworden. Er ist eigentlich natürlich für Kammermusik auch zu groß mit 1100 Plätzen etwa. Füllen kann man den praktisch nicht. Aber wir haben es immer enorm genossen, dort zu spielen, weil das Publikum auch ein ganz besonderes ist. Ich erinnere mich zum Beispiel das Eröffnungskonzert dieser Saison, wo wir Schostakowitschs letztes Quartett gespielt haben, die Nummer 15, was ganz leise und resigniert endet und schon sehr jenseitsgewandt ist. Da war, ich würde sagen, 2 Minuten Stille nach dem Stück, bevor geklatscht wurde. Das ist ein unfassbares Erlebnis, wenn man das so mit Publikum teilen kann und eben auch so spürt, dass das, was man sagt, verstanden und mitempfunden wird. Mhm. Und das ist was, was wir nicht aufgeben wollen. Wie Sie sagen, in der Philharmonie werden wir nicht weitermachen, aber wir wollen ab nächsten Herbst in der Villa Elisabeth einmal pro Jahr ein intensives Konzertwochenende machen, wo wir eigentlich dann ein Fest der Kammermusik feiern wollen mit eingeladenen Partnern und hoffen sehr, da auch dann entsprechend das wunderbare Publikum von hier zu genießen und da sogar noch direkter im Austausch zu sein, einfach schon wegen der Örtlichkeit, wegen der Möglichkeit, da dann im Anschluss noch ein Glas Wein zusammen zu trinken und vorher vielleicht noch eine kleine Einführung zu machen. Da sind wir gerade dabei, intensiv uns damit zu beschäftigen.
Ja, wunderbar. Also das sind ja schon mal gute Aussichten. Ich glaube, wenn man das jetzt so hört, dass man ja, das ist vielen gar nicht bewusst, dass man ja für diese Konzertsäle dann auch bezahlen muss. Also dass man dann nicht einfach, egal wie berühmt man ist, da einfach so spielen kann und so weiter. So, trotzdem habe ich so überlegt, okay, der ist riesengroß. Kann es auch sein, dass Kammermusik inzwischen ein bisschen schwereren Stand hat, mal abgesehen von den Kammermusikfestivals?
Also was sich vermutlich schon auswirkt, ja, ich denke, also es ist sicher so, dass wahrscheinlich die Klassik insgesamt eher einen schwereren Stand hat. Ich denke, der Corona-Einbruch wirkt immer noch nach. Irgendwie hat sich da, glaube ich, was verändert. Mhm. Und es ist natürlich schon ein Stück weit so, dass die klassische Musik weniger selbstverständlich dazugehört für viele, gerade auch wenn es um Kinder geht. Es gibt natürlich ein sehr lebendiges Musikleben, es gibt viele Kinder, die Instrumente spielen, aber dass zum Beispiel in Familien Kammermusik gemacht wird, das hat sicherlich ist zurückgegangen im Vergleich zu vor 40, 50 Jahren, wahrscheinlich auch, weil es halt so viele andere Angebote gibt. Und ich denke, jemand, der selbst auch sich mit den Werken beschäftigt hat, selbst spielend als Amateur, als Amateurin, da ist das Interesse natürlich gefestigter und vielleicht auch, da sagt man dann, ich nehme ein Abo, ich höre mir das alles an und andere sagen vielleicht wunderbares Erlebnis, aber ich mache mal das, mal jenes. Und ich denke, so kommen da einige Faktoren zusammen, die es der Kammermusik heute schwerer machen. Mhm. Wir freuen uns natürlich sehr über alle, die sagen, das ist unterstützenswert, das sind wunderbare Erlebnisse, die man eigentlich so nur in dieser Art von Musik haben kann. Diese Intimität, die erlebbare Kommunikation auf der Bühne und halt das Ganze, was emotional hinter diesen Werken steckt.
Ich danke Ihnen für dieses Statement. Sie haben ja übrigens wirklich in der goldenen Zeit der Kammermusik angefangen, wenn Sie zu sagen, vor 40, 50 Jahren, da war das
kann
wirklich
man vielleicht so sagen, ja.
Ja, kann man so sagen. Ja. Morgen Abend heißt das Konzert Viola Mon Amour. Das ist eine Liebeserklärung an die Bratsche mit Werken von Zemlinski, Mozart und Dvorak. Alles aus Streichquintetten. Doppelte Bratschenbesetzung also. Mozart und Dvorak haben ja besonders gern Viola gespielt. Ne? Die zweite Bratsche spielt ihr ehemaliger Kollege Roland Glassy. Wie fühlt sich das für Sie an?
Roland Glassel.
Glassel, Entschuldigung.
Mit großem Vergnügen spielen wir immer mit ihm, wenn wir Quintett spielen. Wir haben natürlich einen ganz, ganz intensiven Austausch gehabt durch die lange gemeinsame Zeit. Wir verstehen uns, da wird eine Augenbraue hochgezogen. Man weiß genau, was der andere denkt. Und von daher ist es eigentlich ideal, wenn man eine Quintettbesetzung hat, dann so Quintett zu spielen. Denn sonst ist ja doch manchmal so, dass man ein bisschen das Gefühl hat, zumindest im Ensemble, man ist natürlich nicht ganz so vertraut mit einem Gast, auch wenn es da immer wieder wunderbare Verständigungen gibt.
Aber wie damals.
Das ist der Idealfall.
Ja, ja, genau. Also er wird auch bei der Übergabe des Brahms-Preises mit dabei sein und spielen. Ja. Genau. Zu Dvořáks Werk, das Sie morgen spielen werden, haben wir ja schon ein bisschen was erzählt. Sein amerikanisches Streichquintett. Also es ist auch ein amerikanisches, genau. Ich habe übrigens, also ich meine, man kennt dieses Quartett, auch die Neunte, die habe ich übrigens neulich erst mit meiner Enkelin im Kinderkonzert gehört. Große, große Besetzung, riesengroße Gänsehaut, was Sie ja auch schaffen, in kleinerer Besetzung, muss ich mal dazu sagen.
Ja, die Gänsehaut haben wir selbst teilweise beim Spielen.
Okay, so als Abschluss dieser Konzertreihe, was meinen Sie, wie emotional wird dieser Abend werden?
Der wird sehr emotional werden. Allein die Werke, Mozarts G-Moll-Quintett, wunderbar, bewegend. Die langsame Einladung des letzten Satzes gehört für mich zum bewegendsten und vielleicht auch traurigsten, was geschrieben worden ist. Und dann kommt aber ein wunderbarer, ein wunderbarer, fröhlich leuchtender Finalsatz. Da hatten wir mal ein Erlebnis der dritten Art, muss ich sagen. Wir haben bei unserem Festival in einem Weingutsinnenhof, der nur so halb überdacht ist, dieses Quintett gespielt. Da war ein Unwetter mit Hagel und dann hat genau zum Wechsel von dieser traurigen Einleitung zum fröhlichen Finalsatz kam die Sonne raus. Also die Regie hätte nicht perfekter sein können.
Ja, man muss auch mal Glück haben. Ja, es ist ja nicht so, dass sie nicht genug zu tun haben, jetzt auch unabhängig von dieser Berliner Konzertreihe. Tourneen durch die ganze Welt, Festivals, auch eigene Festivals oder auch Neustadt, die Konzertreihe und. Dass sie ab nächsten Jahr in der Villa Elisabeth in der Invalidenstraße in Berlin-Mitte dann sein werden, ist natürlich eine kleinere Hausnummer als die Kammermusiksaal.
Aber vielleicht dadurch besonders reizvoll.
Noch intimer, genau. Das dann ab 2027 und morgen zum Abschluss Stravinsky, Mozart, Dvorak im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin, Viola, Mon Amour, das Mandelring-Quartett plus Roland Glassel. Um 20 Uhr geht's los und ich habe doch tatsächlich Radio 3 Karten jetzt dafür zu vergeben. Unter 030 30 20 00 40 der Abschiedskonzertabend nach 16 Jahren dort mit dem Mandelring-Quartett plus zweite Oboe, 030 30 20 00 40. Ja, da kann ich nur ein ganz wundervolles Abschlusskonzert, Abschiedskonzert wünschen. Viel Erfolg für alle Zukunftspläne sowieso. Schön, dass Sie da waren im Radio 3 Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Bernhard, ich habe mich sehr Schmidt, gefreut. Cellist beim Mandelring Quartett. Und natürlich hören wir jetzt noch eine Aufnahme. Es gibt ja auch jede Menge CDs von Ihnen. Das habe ich gar nicht erzählt. Ich habe so viel gar nicht erzählen können. Legendär ist da auch Mendelssohn. Und jetzt wird's Mendelssohn. Lieben Dank.
Gerne.